Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser heute 21. Innovation Night. Und speziell begrüßen will ich natürlich die Presse, die Vertreter der Partner, die Leute, die von weit angereist sind. Es kommen ja immer mehr von auswärts. Ich habe vorher schon wieder jemand aus Stuttgart gesehen. Das freut uns natürlich besonders, wenn die hier zu uns kommen, weil sie die Vorträge so interessant finden. Das finde ich klasse. Das Thema heute Abend, nachhaltige Unternehmensentwicklung am Beispiel der Firma VD. Und deshalb begrüße ich ganz besonders die Geschäftsführerin von VD, Frau Dr. Antje von Dewitz, heute Abend, die diesen Vortrag halten wird. Einerseits muss ich sagen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, sind wir froh, dass wir so ein volles Haus haben, dass wir so einen Ansturm haben. Auf der anderen Seite muss ich mich wieder mal entschuldigen, wir haben nicht so viele Stühle, aber wir haben heute vielleicht eine Chance, das zu ändern. Auch die Stadt in Form des ersten Bürgermeisters, Herrn Köhler, ist heute anwesend. Und ich habe vorher dem Herrn Nachbauer schon empfohlen, er soll doch gleich einen Bauantrag stellen, dass wir vielleicht ein bisschen erweitern. Also auch Sie, Herr Köhler, herzlich willkommen. Ja, die Frau Dewitz, ich habe schon gesagt, ist Geschäftsführerin von dem Outdoor-Ausrüster VD in Tettnang, Obereisenbach. Obereisenbach. Nach ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Passau war sie bei VD zunächst als Produktmanagerin, später als Verantwortliche für Kommunikation und hat dann 2005 das Marketing übernommen. Man kann sagen, sie hat ihr Handwerk sozusagen von Grund auf gelernt, bevor sie dann 2009 die Geschäftsführung von ihrem Vater Albrecht von Dewitz übernommen hat. Sie hat dann auch noch promoviert, wenn ich es richtig verstanden habe, parallel zu ihrer Arbeit in der Firma bereits an der extra, okay, dann war ich falsch informiert, an der Universität Stuttgart-Hohenheim. Ja, Nachhaltigkeit. Ich glaube, in den letzten Jahren, wenn man das beobachtet, ist in allen Bereichen der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik dieser Begriff einfach ein Muss-Begriff. Man muss nachhaltig sein, man muss diesen Begriff verwenden. Ich habe jetzt gerade vor kurzem gelesen, selbst Porsche, mit der man diesen Begriff ja vielleicht im ersten Moment eher weniger verbinden würde, hat jetzt geplant, einen Beirat für nachhaltige Verwendung von Ressourcen zu gründen und zu nutzen. Also man sieht daran, es setzt sich breitbandig durch. Ob nun die Leute mit Nachhaltigkeit alle das Gleiche meinen und ob sie teilweise überhaupt verstanden haben, was es ist, da habe ich manchmal meine Zweifel. Ich habe den Eindruck, sehr oft steht eben auch der Marketing-Effekt im Mittelpunkt. Ja, wir von Innovation B beschäftigen uns auch seit einiger Zeit mit diesem Thema. VD macht es natürlich schon viel, viel länger, schon seit vielen Jahren haben sie die gesamte Unternehmensführung und die Strategie an diesem Begriff ausgerichtet. Und ich glaube, das ist speziell auch Ihr Verdienst, Frau Dewitz. Und das Produktspektrum, glaube ich, das brauche ich hier nichts dazu sagen. Erstens werden Sie wahrscheinlich selbst was dazu sagen und zweitens kennt es eigentlich hier in der Gegend wahrscheinlich jeder. Aber ganz wichtig, ich glaube, es ist Ihnen gelungen, hier alle guten Attribute, die man bekommen kann für das Geschäft, ich habe ein paar aufgeschrieben, innovativ, erfolgreich, umweltschonend, sympathisch zu bekommen. Und es ist zusätzlich auch noch alles ausgezeichnet worden mit verschiedenen Preisen und Awards. Und deshalb lag es natürlich sehr nahe, dass wir Sie mal hierher einladen, um uns zu zeigen, was das eigentlich bedeutet. Insbesondere, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Sie uns mal darstellen, wie Sie diese Gratwanderung, und ich glaube, als solche muss man das bezeichnen, auf der einen Seite Wirtschaftlichkeit, Produktqualität und auf der anderen Seite eben die ganzen Nachhaltigkeitsaspekte, wie Sie das schaffen. Und Sie sind da allerdings als sicherlich auch aktive Bergsportlerin bei dieser Gratwanderung schon mal im Vorteil und geübt. Und deshalb zeigt sich ja auch, dass Sie das offensichtlich geschafft haben. In einem ersten Kontakt mit der Frau von Davids habe ich mal gesagt, kommen Sie einfach mal zu uns her und erklären Sie Ihren hauptsächlich männlichen Management-Kollegen vom Bodensee, wie man das macht und wo es lang geht. Sozusagen von Frau zu Mann. Jetzt ist es allerdings nicht ganz möglich, denn im Gegensatz zu sonst haben wir heute sehr viele Frauen auch da. Es ist also offensichtlich auch ein Thema, das Frauen interessiert. Wir haben sonst normalerweise, würde ich sagen, höchstens 10% Frauen. Heute würde ich so, wenn ich in die Runde schreie, sagen, wir sind doch fast ein Drittel Frauen. Aber trotzdem, glaube ich, ist es gut, wenn Sie das machen, mal richtig den Leuten die Meinung sagen, was eigentlich gemacht werden muss, damit man erfolgreich ist und ausgezeichnet wird. Heute Morgen habe ich schon wieder von der nächsten Auszeichnung von GreenTech, oder ich glaube so heißt, in der Zeitung gelesen. Also das geht gerade so weiter. Und deshalb legen Sie einfach los. Bitte schön.
Also einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Friedrichshafen ist direkt nebenan, von daher ist es super. Ich bin gern da. Ich werde auf keinen Fall heute Abend sagen, wie ihr das tun müsst. Ich habe gelernt, bei Nachhaltigkeit ist das Allerschlimmste, wenn jemand den Zeigefinger erhebt und sagt, so geht's aber. Also das auf keinen Fall. Ich werde heute Abend darstellen, dass Nachhaltigkeit ist für uns tatsächlich ein ganz beherrschendes Thema, das für uns Unternehmensstrategie bedeutet, Markenpositionierung, Richtung, Weg und alles irgendwo beherrscht. Und daraus schöpfen wir viel Innovationskraft und entwickeln uns kontinuierlich weiter als Unternehmen. Und das möchte ich darstellen, wie das ist. Es kommt gar nicht so viel zu unseren Produkten, deshalb ein paar Impressionen nur so, was wir alles so machen. Wir sind relativ komplex aufgestellt. Dafür, dass wir nur ein mittelständisches Familienunternehmen sind, haben wir doch eine sehr breite Produktpalette. Zu der komme ich gleich später nochmal. Wir sind als Unternehmen bis ein wenig über 40 Jahre alt. Seit 2009 habe ich die Geschäftsführung. 1974 wurde das Unternehmen gegründet von meinem Vater, Albrecht von Davids, im Nachbardorf Untereisenbach. Jetzt sind wir immerhin schon in Obereisenbach. Also wir sind wirklich mitten in der Provinz. Und das in unmittelbarer Nähe zu Friedrichshafen und der Großindustrie hier am See. Das ergibt auch nochmal eine ganz spezielle Konstellation. Wir sind zu 100% im Familienbesitz. Das heißt, also ich bin Miteigentümer, meine Schwester und mein Vater. Was auch nochmal eine ganz entscheidende Komponente ist, denn wir können unseren Weg selbst bestimmen und den auch nachhaltig und langfristig bestimmen. Wir sind am Standort 500 Mitarbeiter, was relativ groß ist oder relativ viel ist. Würden wir nur Vollzeitmitarbeiter haben, wären wir, glaube ich, nur 350. Bei uns arbeitet mehr als die Hälfte in Teilzeit. Und wir zählen zu den führenden Autoausrüstern in Europa und unsere Produkte werden weltweit vertrieben, wobei der Fokus in Deutschland liegt. Wir vertreiben etwa 60% in Deutschland und dann vor allem in Europa und auch in China. Wir sind komplex aufgestellt, ich habe es schon kurz angedeutet. Wir haben nämlich drei Geschäftsbereiche. Eins ist Mountain Sports, da geht es um den Bergsport, um das Outdoor-Erleben draußen mit Funktionsbekleidung, Schuhen, Rucksäcken, Zelten, Schlafsäcken, Kinderbekleidung, Kinderausrüstung, Accessoires. Also ein ganz großes Produktportfolio, auch tiefes Produktportfolio mit eigenen Vertriebskanälen. Und ein ähnliches dann sozusagen nochmal für den Bikehandel, für Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke, für die Biker, Radtaschen, Accessoires, Kinderbekleidung. Und dann im dritten Geschäftsbereich, die Packs and Bags. So, und jetzt komme ich quasi schon zum Nachhaltigkeitsteil. Nein, noch einmal kurz zurück, vielleicht noch ganz paar Worte zu der Branche. Die Outdoor-Branche ist in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten war das eine unglaubliche Boom-Branche. Die Outdoor-Branche ist in etwa so alt wie unser Unternehmen, so 40 Jahre oder so. Damals gab es den Begriff Outdoor noch nicht mal, sondern es war dann entweder Bergsport oder sonst irgendwas. Die Messe hat vor nicht allzu langer Zeit ihr 20-Jähriges, glaube ich, gefeiert hier, die Outdoor in Friedrichshafen. Hier wurde ja auch dann die Messe gegründet. Das heißt, die Branche ist eine relativ junge Branche und hat, wie es dann in jungen Branchen so ist, erstmal enorme Wachstumszahlen verzeichnet. Seit etwa 5 Jahren ist dem nicht mehr so. Also die Branche stagniert nicht, das wäre falsch, aber wächst nur noch in sehr geringen Zahlen. Die ganz Großen und die Branche, die anfangs eigentlich alle Familienunternehmen beherbergt hat, da sind wir so ein bisschen so die letzten Mohikaner, einer der letzten Mohikaner als Familienunternehmen, die wird eigentlich mehr oder weniger beherrscht von Unternehmen, die von Großinvestoren geleitet werden oder die zu einem Konzern gehören. Also ob das North Face ist oder Wolfskin oder Mammut, die gehören alle zu großen, milliardenstarken Konzernen, die international tätig sind. Wir als oberschwäbisches Familienunternehmen sind mittendrin. Die Branche wächst nicht mehr stark und ist ganz stark gekennzeichnet durch einen Prozess, dass die Größen immer größer werden, sowohl auf Handelsseite als auch auf Markenseite. Es finden ständig Übernahmen statt, es finden ständig zwanghafte Übernahmen statt. Also Globetrotter wurde vor kurzem übernommen. Vor einer Woche musste der Geschäftsführer von Mammut seinen Hut nehmen, weil es da nicht mehr so gut läuft. Der Investor von Wolfskin musste gerade 75 Millionen nachschießen. Der Otto-Konzern musste gerade 60 Millionen in Sportcheck nachschießen. Also da geht richtig was. Die Branche ist gerade in einem richtig turbulenten Prozess. Ich glaube, das ist ein typisches Stadium für das Alter der Branche, aber es ist anstrengend in der Branche sozusagen gerade. Das vielleicht noch so als Hintergrund. Wir sind eines der wenigen Familienunternehmen da drin. Und es zeigt sich, dass dadurch, dass die Branche so attraktiv war, haben sich unglaublich viele drauf gestürzt, eben auch Investoren. Und es gibt eigentlich heute ein Überangebot an Marken und Produkten und eine unheimliche Gleichheit an Produkten auch. Und es sind eigentlich die Gewinner in dieser Zeit gerade, die sich eindeutig vom Rest des Marktes unterscheiden. Das sind einerseits also mit einer starken Positionierung, einer starken Aussagekraft, die auch den Zeitgeist treffen. Und die anderen sind so ein bisschen die Billigmarken, die profitieren. Also die profitieren gleichermaßen. Wir gehören zu den Gewinnern, Gott sei Dank, in dieser Zeit. Und das vielleicht auch als Hintergrund, denn die Positionierung der Nachhaltigkeit, die, als wir damit ganz konsequent begonnen haben in 2008, zu sagen, so, das ist unser Weg und wir möchten nachhaltig zu sein und wir gehen da Schritt für Schritt und lassen uns nicht aufhalten, wurde damals stark belächelt. Von unserem Wettbewerb sowieso, aber auch von unseren Kunden und Händlern, die das nicht ernst genommen haben, das Thema. Und heute ist es was, was uns ganz entscheidend differenziert. Ich habe das Unternehmen 2009 übernommen und das Thema Nachhaltigkeit ist in den Wurzeln von VD. Also das habe nicht ich reingebracht, sondern das ist schon viel älter als mein Wirken in der Firma. Wir hatten beispielsweise 1994 schon ein eigenes Ecolog-Recycling-Netzwerk, wo wir rückstandslos ganze Bekleidungslinien recyceln konnten. Das waren große Innovationsleistungen. Hat ein bisschen daran letztendlich gescheitert, dass zu wenig Produkte zurückgegeben wurden, um überhaupt diesen Recycling-Kreislauf zu starten. Und es gab mehr so Lernerfahrungen, wo wir, als wir dann überlegt haben, okay, jetzt kommt die Unternehmensübergabe, ich habe meinen Kreis der Geschäftsleitung, wie machen wir weiter, wo das für uns so ein bisschen Thema war, ja, wir möchten gerne nachhaltig sein, wir möchten einen grünen Weg beschreiten, aber so ein bisschen entweder ganz oder gar nicht. So in Projekten, in Projektformen, die viel Ressourcen ziehen, viel Geld ziehen, die aber dann weder einen Impact haben auf Natur und Menschen, noch der Marke nützen, können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Und da war die Erkenntnis, dann lass es uns doch ganz machen. Weil die Überzeugung, die Hoffnung dahinter stand, wenn uns das gelingt, das konsequent zu beschreiten, diesen Weg, dass es richtig von Grund auf durchwirkt, dass wir die Mitarbeiter als Multiplikatoren gewinnen, wenn wir es schaffen, diesen Weg zu beschreiten und wir es schaffen, dass es aus der Marke dann rausstrahlt, dann hat es auch einen Mehrwert. Wenn wir es schaffen, dem Kunden sozusagen Nachhaltigkeit als Mehrwert zur Marke anzubieten und zu kommunizieren, dann können wir diesen Weg auch beschreiten, der ich kann es jetzt sagen, anstrengend und kostspielig und nervenaufreibend und sehr erfüllend ist. Und wir haben gesagt, wir machen es. Also wir haben dann sofort auch 2008 gesagt, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und geben uns schon mal ein sehr anspruchsvolles Ziel, nämlich das, dass wir der nachhaltigste Outdoor-Ausrüster Europas werden möchten. Und unsere Vision lautet, dass wir als nachhaltig innovative Outdoor-Marke einen Beitrag zu einer lebenswerten Welt leisten möchten, damit die Menschen von morgen die Natur genießen können. Das ist natürlich, wir sind ein Outdoor-Unternehmen, da liegt es natürlich auch nochmal näher. Wir haben ein eher sensibel eingestelltes oder bewusst eingestelltes Klientel. Die sind viel draußen in der Natur und wer die Natur vor Augen hat, wer die genießt, der weiß in der Regel auch, was es zu beschützen gilt. Jetzt kommt das, viele verstehen, es gibt viele Definitionen über Nachhaltigkeit oder viele verstehen es auch so als Marketing-Gag oder so, das ist auch die große Gefahr. Wir verstehen es, und das ist eigentlich auch das Klassische, als Dreiklang zwischen Mensch, Natur und Wirtschaft. Also und in all dem, was wir tun, ist es uns wichtig, diesen Dreiklang eben auch wirklich hinzukriegen in jeder Entscheidung. Und begonnen haben wir damit zu analysieren, und wie fangen wir das Ganze jetzt an? Und haben für uns zwei wesentliche Foki gesetzt, nämlich einmal den gesamten Produktlebenszyklus von vorne bis hinten und das andere quasi das Wirtschaften selbst am Standort als Wirtschaftsunternehmen. Und da führe ich Sie jetzt im Laufe dieses Vortrags durch die einzelnen Stationen. Das ist unser Ecosystem. Das ist also das, was hinter unserer Produktentwicklung steht. Und unsere Gedanken dazu, wie wir dafür sorgen, dass wir mit dem, was wir tun, mit dem Kern, was wir tun, mit dem Produkt, tatsächlich nachhaltig sein können. Wie gehen wir davor? Hinter dem steht, dass wir von Anfang an gedacht haben, okay, so muss eine perfekte Produktentwicklung ausschauen. Und damit wir das erkennbar machen, weil wir werden nicht das gesamte Produktsortiment von Standard, von herkömmlich, morgen auf ökologisch, nachhaltig, fair in allen Aspekten umsetzen können. Also haben wir uns 2008 eben Gedanken darüber gemacht, wir brauchen ein Label dafür. Wir müssen das kennzeichnen für den Konsumenten, dass die Produkte, die dieses Versprechen beinhalten, dass die speziell gekennzeichnet sind, nämlich mit Green Shape. Das ist unsere Öko-Garantie für unsere Produkte. Jetzt gehe ich mal in die einzelnen Stationen rein. Also clever entwickelt steht ganz oben. Das heißt für uns, dass wir seit Jahren ganz stark an unserer Designsprache arbeiten, mit dem Fokus, die Produkte so zu entwickeln, dass sie reparabel sind, dass sie nachhaltig sind, dass sie einfach langlebig sind. Denn schon in dieser allerersten Phase, wenn ich den Bleistift nehme und mir Gedanken über mein Produkt mache, dann muss ich das schon drin haben. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich hinterher Produkte, wo ich dann, keine Ahnung, da gehen die Rollen kaputt und die kann ich dann wegschmeißen, weil es gibt die Rollen nicht mehr zum Austauschen oder wie auch immer. Also ganz am Anfang beginnt eigentlich der Prozess. Dann zum Thema Materialien. Das ist ein unglaublich komplexes Thema. Die Textilindustrie gehört zur zweitrisikoreichsten Industrie weltweit, weil es einfach anhand der Chemikalien, der Sozialstandards, der internationalen globalisierten Supply Chain die größten Risiken für Mensch und Natur beinhaltet. Und die Textilindustrie ist nicht die Industrie, die da ganz weit vorne ist mit Nachhaltigkeitsstandards. Von daher möchte ich auf ein paar Sachen eben eingehen, was für uns im Thema Material wichtig ist. Und ein Standard, den Sie sich auch gerne merken können, weil also das ist einer von denen, die wirklich gut sind, also der strengsten Textilstandards, ist Blue Sign. Sie kennen sicher Ökotex 100 beispielsweise, das ist so der Klassiker, den jeder im Kopf hat. Das können Sie sich so vorstellen, Sie haben ein Hemd, das ist von Ökotex 100. Das wird so geprüft, es gibt eine Liste, da sind Schadstoffe drauf, dann wird das Hemd geschreddert und es wird geschaut, sind diese Schadstoffe drin? Nein? Okay, dann kriegt es Ökotex 100. Das ist der Gedanke. Blue Sign ist wie beim Bier, ist ein Reinheitsgebot. Wenn ein Blue Sign Produkt ist, dann ist alles zertifiziert. Das Garn, der Farbstoff, die Maschine, auf der ich arbeite, das Material selbst. Das heißt, ich packe nur reine Sachen rein, habe dann einen reinen Produktionsprozess, also auch Arbeitssicherheit, keine verschmutzten Flüsse und habe am Ende das reinste Produkt, was ich kriegen kann, was mit unseren Mitteln möglich ist. Und das heißt, für uns war Blue Sign von Anfang an der Standard, auf den wir ganz stark gesetzt haben. So dass wir, also bei, ich glaube, über 80% aller Materialien geben wir schon mal vor, müssen Blue Sign Standards sein, müssen Blue Sign Materialien sein. Andere Materialien, die wir einsetzen, sind beispielsweise recyceltes Polyester aus PET-Flaschen. Das ist klar, was da für ein Aspekt dahinter steht. Reduzierung von Rohöl, weniger CO2-Emissionen, weniger Wasserverbrauch. Und was immer ganz wichtig ist im Nachhaltigkeitsbereich, ist auch eine gute Story. Also wenn Sie sich das Bild anschauen, das ist einfach eine schöne Geschichte. Man hat gerne Tasche, wo man weiß, okay, die war vorher eine Flasche. Nachhaltigkeit ist oft verbunden mit ganz, ganz trockenen, komplexen, technischen Aspekten. Und damit schwer verdaulich und schwer zu behalten und wenig emotional. Um das Thema Nachhaltigkeit in die Köpfe zu bekommen und auch den Mehrwert rauszuholen, ist es wichtig, das emotional und einfach auch kundenorientiert, nutzenorientiert zu verkörpern. Deshalb ist es für uns, recycelte Materialien neben den ganzen positiven Aspekten für die Natur auch wertvoll. Wir setzen recyceltes Nylon aus Fischernetzen aus. Das ist ein ganz großes Problem in diesen ganzen Weltmeeren. Überall schwimmen Plastikreste rum oder Fischernetze. Es gibt Möglichkeiten, diese Materialien zu recyceln, daraus neue Materialien zu machen. Wir reden ja hier viel von Innovation an diesem Abend. Nachhaltigkeit ist in erster Linie, wenn man kurzfristig drauf schaut, eigentlich ein totaler Innovationshemmer, weil nämlich ich immer von 100 Materialien kann ich mal 80 wegstreichen und sagen, nicht nachhaltig. Also es schränkt mich total ein, aber es ist gleichzeitig halt auch ein riesen Innovationstreiber, weil ich mir ständig Gedanken machen muss, okay, was mache ich denn dann? Dann gucke ich doch mal, wie kann ich denn aus den Resten, die da so rumschwimmen, wie kann ich denn da wertvolle Materialien machen? Wie kann ich die funktional versehen? So eben hier ein schönes Beispiel. Oder Nachhaltigkeit ist aber auch ein sehr schwieriges Thema. Denn oftmals ist die Problematik beim Konsumenten überhaupt nicht im Kopf. Die ganzen Planentaschen, bestimmt die Hälfte von ihnen hat eine Planentasche, ob zum Radfahren oder als Tasche oder so, da ist herkömmlicherweise immer PVC drin. PVC ist giftig, ist krebserregend, stampft auch aus. Und es lässt sich auch nicht verbrennen oder so, sondern es muss entsorgt werden. Die Zusatzstoffe und die Schwermetalle vergiften Grund, Luft und Wasser. Und das Pro-Argument ist, es hält ja lange. Ja, das ist schön, aber am Ende steht eben, und im Produktionsprozess steht einfach, es ist verdammt giftig. Und unsere Taschen sind PVC-frei. Da hängt auch viel Innovation zusammen, denn die ganzen PVC ist nicht schlecht als Material. Das ist wunderbar, das ist super langlebig und biegsam und alles. Und das hinzukriegen, PVC-frei, ist verdammt schwer. Und wir mussten viele Schleifen drehen, um das funktional genauso hinzukriegen. Und was da eben mitschwingt, ist auch, das kostet uns 100% mehr. Das ist nichts, was der Kunde dann zahlt. Der Kunde zahlt nicht 100% mehr für ein Produkt, nur weil es PVC-frei ist, weil er das Problem PVC gar nicht so kennt. Also wenn man sich um Nachhaltigkeit kümmert, gilt es immer auch, die Problematik mitzuvermitteln, dass der Kunde die Chance hat, überhaupt die Lösung als solche zu erkennen. Dann immer noch ein Beispiel aus dem Bereich Produkte. Daunenjacken, Daunenwesten, Daunenschlafsäcke, typische Outdoor-Produkte, die ich brauche, um draußen einfach Spaß zu haben in der Natur. Da ist eine andere Problematik drin. Da ist es Problematik drin, dass herkömmliche Daunen sind aus Lebendrupf. Also da werden die Viecher, bei lebendigem Leib werden die gerupft, damit ich die quasi mehrmals verwenden kann. Oder sie sind aus so schönen Produktionen wie aus Stopfleber. Das heißt, ich nehme die ganz, ich stopfe die voll und die hat so eine fette Leber. Das sind unschöne Bilder, die man sich im Internet anschauen kann. Wie kann ich das als Unternehmen gewährleisten, dass das nicht passiert, dass meine Daune das nicht hat? Das bedeutet, dass ich gewährleisten muss, dass alle Daunen, die wir einsetzen, dass ich genau weiß, wo stammt die Daune, von welcher Farm, von welchem Schlachthof stammt die einzelne Daune. Das ist ein unglaublicher Zertifizierungsprozess und unglaublich aufwendig. Wir haben es mit befreundeten Brands sozusagen gemacht und haben jetzt den RDS-Standard. Das sind so die Problematiken und Lösungen im Bereich Materialien. Dann kommen wir zu dem Thema verantwortungsvolle Produktion. Wir haben zwei eigene Produktionsstätten. Eine ist in Deutschland bei uns am Standort. Also wir machen da etwa 5% unserer Produkte. Die ganzen Radtaschen, die werden bei uns gefertigt. Und mein Vater hat mit der Unternehmensübergabe eine Produktion in Vietnam gegründet. Also alle unsere Rucksäcke stammen aus unserer eigenen Produktion. Und wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen und man denkt sich doch jetzt wahrscheinlich, ja, und dann haben sie wahrscheinlich noch ein, zwei Produktionsstätten, wo sie Aufträge hingeben. Nein, wir arbeiten mit etwa 60 weiteren Produktionsstätten zusammen auf der ganzen Welt. Das sind die ganzen Produktionsländer. Die Komplexität ist groß und das als Mittelständler schon, aber die ist auch nicht größer als bei Großunternehmen. Weil oftmals kriege ich die Frage, ja, könnt ihr das besser als Mittelständler oder so? Nein, wir können es nicht besser als Mittelständler, wir haben nämlich die gleiche Komplexität. Das heißt, die große Frage, wie kriegt man das hin, wenn man diesen Anspruch hat, das fair machen zu wollen? Wie kriegen wir das hin? Wir haben zwei eigene Teams. Wir produzieren eben vornehmlich in China und Vietnam. Wir haben zwei eigene Teams in China und Vietnam. Wir arbeiten über mehrere Jahre, also ganz, ganz langfristig mit den Produzenten zusammen. Wir haben nicht die schiere Größe, wir haben nicht die Einflussgröße, dass wir 50% der Produktionskapazitäten belegen und sagen, so, darum machst du das jetzt so, sondern wir können das machen, indem wir über vertrauensvolle Partnerschaften mit den Produzenten sie Schritt für Schritt in die richtige Richtung bewegen. Und deshalb haben wir eigene Teams vor Ort, die eng begleiten. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir Mitglied der Fairware sind. Das ist wieder ein Label, das Sie sich echt merken könnten, weil das ist, wenn Sie einfach schauen möchten nach verantwortungsvoller Textilproduktion, das ist wirklich verantwortungsvoll. Das ist das strengste und beste Label. Warum? Weil es eine Multi-Stakeholder-Initiative ist. Das heißt, da sind auch solche NGOs drin wie Clean Clothes Campaign oder andere, die einfach das mitkontrollieren. Das ist kein Branchenlabel, wo die Branche sich selbst Standards gibt und dann nur die Branche kontrolliert, sondern das ist zusammengesetzt eben bunt aus der ganzen Gesellschaft. Wir sind seit 2010 Fairware in der Fairware und da muss man innerhalb von 3 Jahren 90% aller Produktionsstätten auditiert haben. Und dann muss man dafür sorgen, dass dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess kontinuierlich begleitet wird. Und man wird immer wieder, also alle 2 Jahre wird man auditiert. Selbst die Zentrale wird auditiert. Denn es wird geschaut, sind wir überhaupt so aufgestellt, dass wir verantwortungsvoll einkaufen können oder achten wir nur auf den Preis? Haben wir solche Bestellmechanismen, dass die auch wirklich in der Lage sind, ohne Überstunden zu produzieren? Oder sagen wir, heute bestellen wir, nächste Woche musst du liefern und so weiter. Es gibt Beschwerdemechanismen. Also in allen Produktionsstätten hängen die Telefonnummern aus, dass das, was nicht aufkam beim Audit, dass dann die Mitarbeiter sich selber melden können bei Fairware, um sich zu beschweren. Und so gibt es ganz, ganz viele Faktoren, wo ich heute echt stolz sagen kann, ich bin mir sicher, dass die Transparenz so hoch ist, dass wenn was schieflaufen würde, ich würde es mitkriegen. Weil es eben aufkommen würde über die Audits oder über Beschwerdemechanismus. Wir sind heute beim Stand, dass wir 99% aller Produktionsstätten im Audit haben, im kontinuierlichen Audit. Und auf der Punkteskala von bis 100 Punkte haben wir 94 bei Fairware. Wir sind also jetzt der absolute Leader. So ein Top-Resultat gab es noch nie. Das sind so Aspekte des Fairware Foundation Codex, was es sich alles dreht. Um Minimum, also um Lebenslöhne, Living Wage nennt man das. Um Überstunden, um Kinderarbeit, also all das eben nicht. Genau, also es gibt. Für uns ist das ganze Thema auch ein Marketingthema, auch ein Kommunikationsthema, aber auch ein inneres Anliegen. Wir sehen, wie viel schief geht in dieser Branche und auch in der Wirtschaft. Deshalb engagieren wir uns an ganz, ganz vielen Stellen. Unter anderem eben auch in brancheninternen Lösungen. Also es gibt dieses Bündnis für nachhaltige Textilien, das unter Entwicklungsminister Müller, der sitzt links, der ist von der CSU, hat es angestoßen. Da sind wir Gründungsmitglied, weil wir einfach der festen Meinung sind, Nachhaltigkeit ist Teamsport und das geht nur gemeinsam. Das geht nur, wenn alle sich an einen Tisch setzen, alle Marken, Hersteller, Chemielieferanten und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Wir als Mittelständler sind sowieso immer darauf angewiesen, dass wir andere mit dazukriegen. Wir arbeiten beispielsweise seit 2001 mit dem BlueSign-Standard. Von 2001 bis 2008 haben wir außer der Unterwäsche gar nicht zertifiziert bekommen, weil wir als Mittelständler gar nicht die Macht haben, unsere Materiallieferanten zu zwingen, sich zu zertifizieren, sondern wir brauchen andere Brands. Also für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur quasi so, wir setzen uns ab und sind anders als die anderen und macht ihr mal schön Standard, sondern wir brauchen die anderen, damit wir auch nach vorne kommen, damit wir überhaupt in die Gänge kommen. Also man braucht sich. Und deshalb es gab einen großen Skandal, weil Primark jetzt dem Textilbündnis beigetreten ist. Ich finde es gut, selbst wenn die scheinbar Bösen beitreten und sich bemühen wollen, sich zu verändern, dann geht wirklich was voran und darum geht es eigentlich. Ist ein ganz großes Projekt, also beziehungsweise für uns ist das Ziel, die gesamte Lieferkette fair, transparent und sozial zu gestalten. Seit 2 Jahren machen wir Schulungen für unsere Produzenten. Wir schulen die in Chemikalienmanagement, Umweltmanagement. Wir schulen die auch in Sozialstandards über Fairware. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, jetzt kümmern wir uns noch direkt um unsere Materiallieferanten. Die BlueSign zertifiziert sind, die sind schon auf einem ganz guten Weg. Aber es gibt noch welche, die sind nicht BlueSign zertifiziert und ja, Entwicklungsbedarf oder Entwicklungspotenzial gibt es auch bei den anderen. Wir haben ein Projekt gestartet, zusammen mit der DEG oder als Unterstützung, und es ist also quasi unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass wir über 2 Jahren unsere Materiallieferanten, dass wir ein richtiges Schulungsprogramm aufgebaut haben, um die zu schulen in Sachen Chemikalienmanagement, Umweltmanagement, Sozialstandards. Und die Resonanz ist überwältigend, denn erstmal von unseren externen Partnern, die uns begleiten, weil sie sagen, sowas gibt es bisher gar nicht. Also sie machen das seit 30 Jahren, diese externe Begleitung. Sowas gibt es nicht im Textil, in der Textilbranche. Und sowas gibt es eigentlich auch ganz, ganz wenig. Sie kennen es kaum in anderen Branchen. Und eigentlich, wenn man sich rein vom normalen Menschenverstand her überlegt, sollte man doch denken, Unternehmen hat doch die Verantwortung bis ins letzte Schräubchen eigentlich. Aber die Realität ist, dass die meisten gar nicht wissen, wo das letzte Schräubchen herkommt. Und das ist genau das Thema, dessen wir uns eben widmen möchten. Dass wir eben wirklich bis ins letzte Garn, bis ins letzte Schräubchen, bis ins letzte Material erstens wissen, wo es herkommt, soweit sind wir schon, aber zweitens die Partner mitnehmen und die schulen und trainieren und einfach ja, ermöglichen, dass sie diese Standards bei sich selber aufbauen können. Dann kommen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir nachhaltige Materialien, fair produziert, umweltfreundlich transportiert. Ganz oft ist im Kopf, oh, war es Asienproduktion? Das ist ja total, also das ist ja ganz schrecklich, weil nicht nur wegen Sozialstandards, sondern weil das ja die totale Klimabilanz zerstört. Aber das ist nicht wirklich der Fall. Klar, wenn ich die ganze Ware rüberfliegen würde, dann wäre das so. Aber das Schiff, wenn es geschifft wird und das, jetzt nehme ich das Mikro, Zeichen, dann sieht das Ganze so aus, dann hat das auf die Klimabilanz eines Produkts kaum einen Einfluss. Und für uns ist eben der Fokus, so gut zu planen, und da geht es um gute Planung, dass wir die Produkte möglichst 100%, das ist nicht möglich, aber so 95% eben schiffen können. Dann kommen wir zu kompetent beraten. Das habe ich vorher schon mal anklingen lassen. Das ist eine ganz große Aufgabe beim Thema Nachhaltigkeit. Also dieses schwäbische Tue Gutes und sag's nicht, sag's keinem, gilt beim Thema Nachhaltigkeit nicht. Denn wenn ich den Menschen nicht erzähle, wo überhaupt die Probleme liegen, können sie die Lösungen nicht wertschätzen und es ist einfach kostspielig und aufwendig. Und deshalb ist es für uns ein ganz, ganz großes Thema, dass wir unsere Vertriebler intern erstmal, aber dann eben auch unsere Händler auf der Fläche und die Verkäufer auf der Fläche international schulen im Thema Nachhaltigkeit. Und das machen wir inzwischen in eigenen Greenshape-Campussen. Also wir haben bei uns am Standort in Tettnang dann mehrtägige Campi, wo wir international Händler einladen und dann wirklich durch die Mangel ziehen und von oben bis unten schulen in den ganzen Themen, dass sie sicher werden. Denn nur wenn die das weitererzählen, dann haben wir überhaupt eine Chance, mit der Botschaft durchzukommen. Dann langlebig und reparierbar ist ein ganz großes Anliegen, weil wir ja auch, also wir stehen mit unserer Ausrichtung ja schon eigentlich in einem inneren Zwiespalt. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen und wollen Geld verdienen, wir wollen rentabel sein, wir wollen Erfolg haben. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir uns hundertprozentig der Nachhaltigkeit verpflichten, möchten wir aber auch nicht den Konsum sinnlos antreiben. Deshalb ist für uns eben ganz, ganz wichtig, langlebig und reparierbare Produkte zu machen, beispielsweise. Also das heißt, dass wir einen eigenen Reparaturservice haben. Wir haben 15 Leute, die bei uns beschäftigt sind, nicht nur unsere eigenen Produkte, sondern auch Wettbewerbsprodukte zu reparieren. Oder wir arbeiten jetzt gerade an Lösungen wie iFixit. Das ist eine große Plattform im Internet, wo es eben darum geht, dass Menschen sich zu Hause anschauen können, wenn sie ein Problem haben mit dem Produkt und sich Reparaturlösungen runterladen können und Ersatzteile bestellen können. Das heißt, innerhalb der nächsten Monate werden bei uns 30 Produkte oder 30 typische Reparaturfälle online sein, damit eben auch zu Hause sich Menschen, deren Garantiebestimmungen abgelaufen sind oder wo die Produkte 10 Jahre alt sind, einfach selbst reparieren können. Nochmal kurzer Link zum Thema Innovation. Das habe ich vorher gemeint. Dadurch, dass wir uns konsequent auf Nachhaltigkeit ausrichten, passiert es bei uns automatisch, dass einfach unser Geschäftsmodell und unsere Art und Weise, wie wir denken und ticken und die Projekte, die wir machen, sich immer weiter innovativ in so eine Richtung weiterentwickeln. Dann ist es für uns wichtig, dass unsere Produkte recycelbar und wiederverwertbar sind. Hier arbeiten wir beispielsweise mit eBay zusammen. Wir verkaufen nicht unsere Produkte über eBay, aber wir haben eine Kooperation mit eBay, dass wir eine schöne VD-Plattform auf eBay haben und damit unseren Kunden die Möglichkeit geben, ihre Produkte, die sie selber nicht mehr tragen wollen, werthaltig über eBay wiederzuverkaufen, weil es einfach einen schönen VD-Rahmen hat und da eine gute Resonanz findet einfach. Dann arbeiten wir mit Verwertung zusammen, denn im Bereich Verwerter sollte man zweimal hingucken, wem es gibt, wenn man was Soziales bewirken möchte. Es gibt sehr, sehr viele, die nicht gemeinnützig aufgestellt sind. Also beispielsweise das Rote Kreuz verleiht eben das Label, das ist eine Lizenz. Und dahinter stehen dann normale Wirtschaftsunternehmen. Wenn man möchte, dass seine Klamotten oder seine Ausrüstung einem gemeinnützigen Zweck zukommt, dann an Verwertung. Und so arbeiten wir auch auf ganz vielen Arten und Weisen mit Verwertung zusammen. Und neue Projekte, die wir gerade starten, ist, der Zeitgeist kommt ja unserer Ausrichtung immer mehr entgegen. Textilprodukte und Ausrüstung sind keine Statussymbole mehr. Auch Auto ist kein Statussymbol mehr. Es geht immer mehr dahin, dass Leute sich fragen, Leute auch mehrere Aktivitäten machen, weniger Platz haben, weil sie immer mehr in Städten wohnen und Leute sich eigentlich wünschen, ich würde es gerne machen, aber ich würde es mir auch gerne leihen. Und so eine Share Economy. Das heißt, wir arbeiten gerade an Projekten, die wir auch auf der Outdoor dann vorstellen, wo wir dann Plattformen schaffen, wo Leute sich Zelte leihen können oder einen Rucksack leihen können für ihre Aktivität und dann eben wieder zurückgeben können, um dann eben für eine andere Aktivität was anderes leihen zu können. Wir haben noch keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber das ist, das entspricht unserem Denken, das entspricht dem Zeitgeist und das kann sein, dass es in ein völlig neues Geschäftsmodell reinführt. Ob das erfolgreich ist, werden wir sehen. Das war so der ganze Kreislauf der Produktentwicklung, also der erste Fokus und ich denke auch als Unternehmen der wichtigste Fokus, denn ich denke, das ist eigentlich Unternehmensaufgabe, das ist Unternehmensaufgabe, das, was ich in meinem Produktentwicklungszyklus habe, von vorne bis hinten durchzudenken und Verantwortung dafür zu übernehmen. Und der zweite Fokus, den wir haben, ist das Unternehmen selbst als Wirtschaftsunternehmen und der Standort, also Wirtschaften zum Wohle aller. In ganz vielen Verfassungen steht übrigens drin, steht nicht drin, Wirtschaft ist zum Gelderwerb oder Geldgewinn da oder so, sondern Wirtschaft ist fürs Allgemeinwohl da. In der Bayerischen Verfassung zum Beispiel steht es drin. Bezogen auf den Standort haben wir dann eben 2008, das war eigentlich unsere erste Maßnahme, wir haben uns sofort EMAS zertifizieren lassen, um überhaupt einen Anfang machen zu können. EMAS hat uns ziemlich dabei geholfen, überhaupt bemessen zu können, wo haben wir Umweltauswirkungen, wie können wir die bemessen und wo können wir ansetzen. Die ersten zwei Jahre waren dementsprechend frustrierend, weil wenn man als mittelständischer, hemdsärmlicher Wirtschaftsunternehmen gehandhabt hat und jetzt plötzlich alles bemisst und aufschreibt und das ist sehr, sehr viel Datenvolumen, das da zu wälzen ist. Entsprechend auch viel Frustration bei Mitarbeitern am Anfang und viel, ja, viel Skepsis gegenüber dieser neuen Ausrichtung. Wir haben aber dann ziemlich schnell auch wirklich einstellig schaffen können, sind mit den Emissionen pro Mitarbeiter und Tonne, eigentlich kommen wir Jahr für Jahr immer weiter runter. Das liegt auch daran, dass wir das Thema Nachhaltigkeit eben nicht so aufgestellt haben, dass es eine Abteilung macht, die haben wir auch, aber also ganz oft ist es eben so, in Unternehmen macht diese Abteilung und die mühen sich ab in ihrer Abteilung. Und bei uns ist es eben in der Unternehmensstrategie drin, Unternehmenszielen und bei jeder Führungskraft in jeder Abteilung verankert. Und jede Abteilung hat die Ziele, Best Benchmark zu sein in Sachen Nachhaltigkeit, Pionierarbeit zu leisten. Und zwei Jahre eben, also 2010 oder 2011, am Anfang gab es große Skepsis gegenüber dieser Ausrichtung. Also die meisten Menschen haben, glaube ich, den Glauben daran verloren, dass es überhaupt möglich ist, sozial und ökologisch zu wirtschaften. Irgendwo, ich war mir selbst nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Man hat es einfach nicht so gelernt so richtig. Man hat den Homo economicus im Kopf mit ganz starkem Fokus auf Eigennutz und irgendwo nicht so wirklich, dass das Ganze funktionieren kann. Und entsprechend skeptisch waren viele Mitarbeiter, also auch ängstlich gegenüber dieser Ausrichtung oder aber sie haben es eben für den Marketing-Gag gehalten und sich ein bisschen gedacht, so okay, und nächstes Jahr machen sie dann was anderes. Als dann 2010 oder 11 unser Instandhaltungsleiter kam, der 30 Jahre schon bei uns gearbeitet hat und absolut kein Öko ist und gemeint hat, so schlecht finde ich es auch nicht und hier ist ein Lichtkonzept, um über die nächsten drei Jahre 50% der Energie einzusparen, da habe ich so das Gefühl gehabt, okay, wow, jetzt ist es wirklich angekommen. Und es ist heute so, dass eben wirklich alle mitziehen. Also die meisten Mitarbeiter haben mit dem Thema direkte Berührung und arbeiten direkt mit. Und ich würde sagen, diese Identifikation mit dem Unternehmen und den Unternehmenszielen ist wirklich sehr hoch bei uns. Das heißt, wir haben jetzt über die ganzen Jahre diese Emissionen, die wir haben, durch verschiedenste Maßnahmen gesenkt. Und das, was wir eben nicht selber senken können an Emissionen, das kompensieren wir. Das heißt, das, was wir durch unser wirtschaftliches Tun sozusagen an Emissionen ausstoßen, machen wir in klimafreundlichen Projekten. Auf der anderen Seite der Erde stecken wir Geld rein, damit eben da klimafeindliche Aktionen gemindert werden können. Wie beispielsweise eben in China, da wo wir auch produzieren, Holzöfen, die in der Küche drin sind, wo also die Menschen in der Region, die sowieso eher holzarm ist, das letzte Holz abschlagen, in ihre Küche damit kochen, die giftigen Dämpfe täglich einatmen, die können jetzt eben mit so Maischereste kochen, klimaneutral oder klimafreundlich kochen. Also das ist Goldstandard und das heißt eben, dass es nicht nur umweltfreundlich, sondern eben auch immer die Bevölkerung und die lokalen Bedürfnisse mit einbezieht. Jetzt springe ich ein bisschen, weil ich bin jetzt immer am Standort bei uns. Für uns gehört eben zum Thema Nachhaltigkeit, ja, ganz klar, der Mensch und eben nicht nur in China, sondern auch am Standort und eine gute Lebensqualität und ein gutes Arbeiten. Und dazu gehört für uns ganz stark eben Work-Life-Balance. Wir haben seit 2001 ein eigenes Kinderhaus, haben da 31 Kinder betreut zwischen einem halben Jahr und 10 Jahren. Und haben uns auch parallel dazu zur Gründung des Kinderhauses zertifizieren lassen, Audit, Beruf und es heißt eigentlich Familie, wir haben es sofort umbenannt in Privatleben, einfach weil es für alle gelten soll und ganz stark an dem Thema Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsflexibilität und so weiter gearbeitet. Das hat den Nebeneffekt, dass wir heute über 50% Teilzeitleute, Teilzeitkräfte haben. Das hat den Nebeneffekt, dass wir heute etwa 40% Frauen in Führungspositionen haben und das ganz ohne Frauenförderung zu betreiben, sondern schlicht, indem wir die Rahmenbedingungen haben. Und es hat den Nebeneffekt, dass ich glaube, wir sind Deutschland fruchtbarstes Unternehmen. Wir haben im vergangenen Jahr 26 Geburten gehabt. Nur ein ganz kleines Rechenbeispiel. In Deutschland kommen auf 1000 Einwohner 8 Babys. Bei uns kommen auf 500 Einwohner 26 Babys. Und das ist keine Ausnahme, sondern das geht Jahr für Jahr, steigt es so. Und wir sind jetzt schon wieder bei 17 Schwangerschaften allein in diesem Jahr. Das ist wie in der Nachhaltigkeit, es ist unglaublich befriedigend, aber auch sehr anstrengend und mühsam teilweise. Aber ich finde es sehr schön, dass es zeigt, dass es auch möglich ist. Wir haben uns um das Thema Mobilität gekümmert. Das liegt irgendwo bei uns nah, weil wir total auf dem Land sind. Es gab damals auch keine Busse. Es gab nur einen halben Fahrradweg, beziehungsweise es gab auch gar keinen Fahrradweg. Und wir haben uns Jahr für Jahr dabei ertappt, dass wir Parkplätze ausbauen, weil wir wachsen und jeder hat sein eigenes Auto, wie es auf dem Land so üblich ist, und wir haben Parkplätze gebaut. 2011 haben wir gesagt, stopp, also ist ja blöd, als nachhaltiges Unternehmen den Fuhrpark zu vergrößern oder die Flächen weiter zu betonieren. Wir haben uns stattdessen die Prämisse gesetzt, dass wir in 3 Jahren den ganzen Innenhof räumen, also 60 bis 80 Parkplätze freimachen, den Innenhof begrünen und das Geld, das wir jetzt sparen, an Parkplatzausbau lieber in grüne Mobilität zu stecken. Und zwar unter dem Motto VD fährt Rad haben wir einen E-Bike-Pool angeschafft, also 8 eigene E-Bikes, denn es ist Hinterland. Also hier ist ja alles schön flach, bei uns geht es die Berge hoch und runter, dass einfach auch der Impuls gesetzt wird, dass die Mitarbeiter aufs Rad steigen. Haben jetzt dezentrale Duschen, überdachte Parkplätze, was alles so Kleinigkeiten, aber alles sehr wichtig in dem Thema, und fahren so um die 50.000 Kilometer im Jahr eben, fahren die Leute hin und zurück mit dem Rad. Wir haben dann analysiert, wo kommen denn unsere Mitarbeiter her? Viele aus Friedrichshafen, viele aus Ravensburg, und haben dann überlegt, wie wir die abholen können. Haben Shuttles eingesetzt, also Mitarbeiter ein Auto gegeben, die dann morgens ihre ganzen Kollegen abholen und zur Arbeit kommen. Wir haben auf das Thema Flink gesetzt, das ist ein Thema aus der ZU, das hat sich da in der ZU gebildet. Das ist eine Mitfahrtzentrale, Portal, wo man sich in Sekundenschnelle eben über das Handy vergewissern kann, wer fährt in die gleiche Richtung, da logge ich mich ein. Wir haben etwa 60 Mitarbeiter, die sich heute über Mitfahrgelegenheiten orientieren. Dazu kommt noch, dass wir keine hierarchischen Parkplätze haben, mit der kleinen Einschränkung, dass den besten Parkplatz mein Vater hat, aber sonst nicht. Sondern dass die besten Parkplätze den mitfahrzentralen Leuten gehören. Also wer mit 2 oder 3 Leuten im Auto kommt, der darf sich ganz nah an die Firma stellen. Und da wir ja inzwischen 80 Parkplätze abgeschafft haben und die Rest irgendwo beim Bädle oder beim Werksverkauf parken müssen, sind die sehr begehrt. Und damit das Ganze nicht irgendwo so bierernst wird und schon gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, haben wir ein Mobilitätslotto. Das heißt, also Woche für Woche wird geschaut per Zufallsgenerator, wer ist denn, also wird einer ausgelost, dann wird gefragt, wie bist du heute zur Arbeit gekommen. Und wenn derjenige umweltfreundlich gekommen ist, dann kriegt er einen schönen Preis und wird mit Siegerfoto im Internet veröffentlicht. Sodass das Ganze lebt und einfach auch ja, immer wieder daran erinnert wird, auf eine nette Art und Weise. Sie haben es vorher schon erwähnt, wir sind gestern Sonntagabend ausgezeichnet mit dem Green Tech Award. Das ist der, habe ich mir sagen lassen, der grüne Oscar, der, ich weiß schon gar nicht mehr was. Wir sind ausgezeichnet worden dafür für unsere Gebäude. Wir haben, das sind eigentlich unsere alten Gebäude, aber wir haben die komplett neu angeordnet, aufgefrischt, überarbeitet. Einfach weil im Mittelstand ist es, glaube ich, üblich, dass man so organisch wächst und jede Abteilung dann irgendwo so ganz organisch dann angebaut und ausgebaut und so wird. Und wir haben alles gerade gezogen. Also bei uns sind jetzt alle ganz geordnet und einfach der Platz geschaffen, der für uns benötigt wurde. Wir haben uns dabei DGNB zertifizieren lassen, weil da, das ist die deutsche Nachhaltigkeitszertifizierung für Bau. Und was ich eben ganz toll finde, ist es nicht nur, da geht es nicht nur um ökologische Materialien, sondern da geht es darum, dass ich Arbeitsplätze schaffe, wo die behaglich sind, die gesund sind, behaglich sind und wo die Zufriedenheit einfach auch eine Rolle spielt. Da geht es auch um Schallschutz, da geht es um schöne Materialien, da geht es um Teppiche, die Schall aufschlucken, da geht es um Möbel, die dann auch ergonomisch sind und rückenschonend. Genau, und da haben wir uns ziemlich ausgetobt. Genau, das sind so Blicke ins Innere. Wir haben passend zur Unternehmenskultur, bei uns ist das Thema Vertrauen ein ganz wichtiges Thema. Wir legen Wert darauf, dass wir eine Vertrauenskultur haben und arbeiten da auch hart dran, über Führungskräfteschulungen und so weiter und so weiter. Und dazu gehört das Thema eben auch Kommunikation über alles. Und deshalb haben wir die ganzen Gebäude jetzt so angelegt, dass es Open Space Offices sind, eben wirklich Großraumbüros mit Rückzugsmöglichkeiten und vielen Kaffee-Lounges und Ecken, wo man sich treffen kann und austauschen kann. Also Kommunikation ist bei uns ganz, ganz wichtig. Einen Kommunikationstreffpunkt haben wir gleich mitgeschaffen. Wir haben seit einem Jahr eine eigene Bio-Kantine. Da waren wir auch vor der Entscheidung waren wir so auf dem Weg zur Entscheidung, überzeugen zu lassen von unserem Architekten, dass es sich in der Größe nicht lohnt, selbst zu kochen. Dann nimmt man so Caterer oder so Halbfertigprodukte und wärmt es dann auf. Und irgendwann haben wir gesagt, ja, aber worum geht es uns denn? Geht es um Lebensqualität und das ziehen wir jetzt durch. Und wir haben jetzt zwei Köche und haben täglich zwei Biogerichte und Suppe und Salatbarer und haben es dann eben so gelöst, dass wir es geöffnet haben. Das heißt, wir haben jetzt auch immer jeden Tag externe Besucher, die unsere Biokantine besuchen. Und das mit wachsendem Erfolg sozusagen. Dann haben wir das Thema Gesundheitsmanagement so angegangen vor über einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Wir haben bei uns 15 Gesundheitscoaches ausbilden lassen. Und wir haben jetzt eine eigene Fläche, eine eigene eine Fitnessfläche. Und da wird ein- bis dreimal pro Tag von unseren eigenen Mitarbeitern, die ausgebildet sind da drin, Zirkeltraining, Bauch, Beine, Po, Kraft in der Dehnung, Yoga und ein anderes angeboten. Und zu guter Letzt sind wir auch noch Pächter eines Freibads, Schwimmen NVD. Ich sage es deshalb, weil es auch am Standort ist. Also wir sind in Obereisenbach und wir sind da einfach, ja, ich würde sagen, der größte Bürger im Dorf. Und nicht immer nur gut. Klar, wir schaffen Arbeitsplätze, wir haben auch ein gutes Image. Aber wir sind da ein Wirtschaftsunternehmen. Wir haben LKW-Verkehr, wir haben Bauten, wo Hänge abrutschen und unsere Nachbarn dann auch einfach Risse in ihren Häusern haben. Also wir sind auch eine Belastung teilweise für die Nachbarn. Und deshalb war es für uns eine Ehrensache sozusagen, als wir gefragt wurden, das Schwimmbad sollte geschlossen werden. Und dann kam die Idee auf, über den Bädelsverein, ob man das nicht so erhalten könnte, dass wir den Pächter machen, also das Bad betreiben und damit mit den Kosten runterkommen, die Stadt dennoch sozusagen den Abmangel zahlt und der Bädelsverein bei der Bewirtschaftung hilft. Und so machen wir das seit 10 Jahren. Das funktioniert gut. Also wir haben dann tatsächlich im ersten Jahr schon geschafft, sozusagen den Deckungsbeitrag, oder beziehungsweise es geht immer um Abmangel bei Schwimmbädern, aber die Kosten zu halbieren. Und das ist ein sehr attraktiver Treffpunkt. Würde ich jedem mal empfehlen, im Bädle vorbeizugucken, das ist wirklich wert. Noch das Thema Transparenz. Für uns ist es von Anfang an ganz klar gewesen. Wir haben 2008 gesagt, wir möchten der Nachhaltigste sein. Und das ist ganz klar, wir sind auch nicht blauäugig. Doch, ich bin's, aber wir sind nicht so naiv zu glauben, dass das nicht mit ganz, ganz vielen Herausforderungen verbunden ist. Nicht nur eben viel Kosten, viel Aufwand, viel Mühe, sondern eben auch damit, dass jeder erstmal oder jeder zweite erstmal vermutet, das ist ein schöner Marketing-Gag und den Haken sucht. Also war für uns von vornherein klar, wir lassen uns immer extern beraten von den Experten. Wir suchen uns immer die strengsten Standards oder wir machen die selbst und wir machen alles transparent, auch unsere Probleme, gerade die Probleme. Denn wir wollen uns nicht unsere Probleme von jemand anders erzählen lassen, sondern wir wollen sagen, welche Probleme haben wir, um dann auch den Lösungsweg aufzeigen zu können. Deshalb haben wir einen ganz, ganz umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht nach den Standards der Global Reporting Initiative. Das ist der internationale Standard, wie man Nachhaltigkeit reportet. Und legen da alles offen, auch was verdienen Näherinnen in Vietnam beispielsweise, aber eben auch solche Themen, wo haben wir denn noch Probleme? Ja? Chemie ist einfach ein Thema. Und wie kriegen wir schlechte Chemie aus den Klamotten noch raus? Und zu guter Letzt sind wir auch Pionierunternehmen der Gemeinwohlökonomie. Nochmal ganz kurzer Exkurs, weil ich weiß nicht, ob Sie die Gemeinwohlökonomie kennen. Wer kennt denn die Gemeinwohlökonomie? Okay, das ist in überschaubaren Rahmen. Das sind jetzt 5, für die es nicht gesehen haben. Aber das ist auch was Sie sich merken könnten. Weil ich denke, also aus meiner Perspektive stimmt was mit unserem Wirtschaftssystem nicht. Es kann nicht sein, dass solche Produkte beispielsweise wie bei Primark 1 Euro kosten pro T-Shirt, aber der Preis ganz woanders bezahlt wird. In Asien, da wo einfach Flüsse vergiftet werden, Menschen unter schlechten Arbeitsbedingungen herrschen. Wenn ein Wirtschaftssystem sowas zulässt, ist meines Erachtens geht irgendwie nicht. Und aus meiner Perspektive oder beziehungsweise auch, darum stimmt es so schön überein, aus der Gemeinwohlperspektive ist es so, ein Unternehmen ist dazu da, dem Gemeinwohl zu dienen und sollte auch danach bewertet werden und nicht nur rein nach der finanziellen Leistung, die das Unternehmen bringt. Deshalb gibt es eben in dieser Idee, in dieser Wirtschaftsidee, eine Gemeinwohlbilanz, wo man sich extern zertifizieren lässt, eben nach ganz vielen Kriterien. Auch finanzielles, ökonomisches, aber eben auch ökologische Leistung, soziale Leistung, demokratische Leistung und so weiter. Dann gibt es Punkte und dann kann man sich vergleichen mit anderen Unternehmen. Das hört sich jetzt wahrscheinlich für die, die es erste Mal hören, total abgefahren an, ist aber inzwischen auch eine Idee, also ich durfte sie selbst vorstellen in Brüssel vor der Europäischen Sozialkommission. Es ist tatsächlich eine Idee, die immer weiter greift, weil jetzt tatsächlich eben auch Gesetzgebung auf den Weg gebracht werden soll, die zumindest diesen Gedanken von einer Förderung von gesellschaftlichem Engagement von Unternehmen stärker verankern soll. Genau, und weil wir eben die Idee so gut finden, sind wir erstens gemeinwohl bilanziert und zweitens Pionierunternehmen, weil ich stehe für die Idee ein, ich finde es sehr sinnvoll. Es wäre für unsere Welt sehr sinnvoll, wenn wir alle gemeinwohlorientiert werden. Jetzt bin ich schon am Ende meines Vortrags und habe noch eine Folie, was bringt's? Denn ich glaube, ich habe ganz viel eben gesprochen über Kosten, Aufwand, Mühe und was es alles uns für Mühe macht. Wir sind Deutschland nachhaltigste Marke, das sind wir letztes Jahr geworden und sind sehr stolz drauf. Was es uns bringt, ist ein ganz reiches Portfolio und ganz viele einzelne Bausteine. Ich fange mal so an, dass wir hier in einer Region sind, die hat eigentlich Vollbeschäftigung, hat Vollbeschäftigung. Bürgermeister nickt. Und wir sind auch noch zusätzlich eben nicht hier in Friedrichshafen oder in Ravensburg, sondern in Obereisenbach. Und wir brauchen nicht nur Menschen aus der Region, sondern wir brauchen Menschen auch aus anderen Ländern und Deutschland und so weiter. Wir müssen die also nach Obereisenbach kriegen. Und wir stellen jährlich so zwischen 30 bis 50 Leute ein, weil wir einfach, wir haben sehr, sehr geringe Fluktuation. Auch wieder ein Beispiel hier, was bringt's uns? Aber wir haben eben viele Teilzeit, viele Schwangere und so weiter und so weiter. Viele Leute, die irgendwo hinfahren möchten. Und für 95% der Fälle, die wir einstellen, reicht eine Anzeige in unserem eigenen Internetauftritt. Also wir brauchen gar nichts. Das heißt, unsere Arbeitgebermarke ist sehr stark. Wir sind ein begehrter Arbeitgeber. Das beispielsweise. Wir haben eine sehr geringe Fluktuationsquote, wir haben eine sehr geringe Krankheitsquote. Wir haben einen sehr geringen Gerichtskostenstand, weil wir einfach auf dieses Thema nachhaltige, vertrauensvolle Partnerschaften legen. Ich habe vorher von der schwierigen Branche erzählt. Wir wachsen seit Jahren über dem Durchschnitt der europäischen Autobranche. Wir sind auch in diesem Jahr wieder mit einem Wachstumskurs von 6-8% unterwegs. Das heißt, dass wir es wirklich, also zumindest in dieser schwierigen Zeit schaffen, mit dieser Ausrichtung einen Nerv zu treffen und die Leute, die uns kennen, auch zu überzeugen, dass sie uns mögen können. Das heißt, dass die Ausrichtung schon auch mit dem, was alles dazugehört, um erfolgreich wirtschaften zu können, ganz wichtiger Erfolgsfaktor für uns ist. Und wir sind letztes Jahr, auf die Auszeichnung bin ich auch stolz, oder vorletztes Jahr, von Accenture ausgezeichnet worden für exzellentes Wirtschaften. Ich habe es mit Brief und Siegel, weil die Zahlen kennen. Man kann wirklich Geld verdienen mit Nachhaltigkeit. Man kann auf faire und ökologische und transparente Art und Weise Geld verdienen, nachhaltig. Genau. Es lohnt sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Frau von Dewitz, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich kann sagen, so ein Beifall, ich würde fast sagen, wenn Sie aufgestanden wären, wären Standing Ovations gewesen, hatten wir noch nie. Das war wirklich klasse. Und was für mich interessant war, wir haben in unseren Arbeitsgruppen oder Expertengruppen, die wir bei Innovation.de haben, die meisten Ihrer Themen, die Sie angesprochen haben, wenn wir mal die speziellen Textilthemen weglassen, uns auch beschäftigt. Aber es mag vielleicht in größeren Firmen etwas komplizierter sein, Aber ich glaube, das Entscheidende, was Sie gesagt haben, und das müssen wir uns alle eigentlich hier merken, das war an zwei, drei Stellen, Sie wissen auch noch nicht, ob es geht. Aber Sie probieren es einfach mal. Und ich glaube, diese Einstellung sollten wir alle haben. Man kann auch sicherlich in größeren Organisationen halten, vielleicht nicht in der Art, wie Sie es jetzt machen, aber vieles von dem umsetzen und man sollte es einfach probieren. Darauf hoffe ich, dass wir in nächster Zeit an diesen Themen weiterarbeiten können. Und ich hoffe im Übrigen auch, dass vielleicht VD uns da ein bisschen unterstützt. Da sollten wir vielleicht extra nochmals drüber reden, in Form eines Informationsaustauschs. Damit will ich das mal lassen und Ihnen weiterhin die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Wo geht's los? Keine Fragen. Hier hinten links. Wir sollten das Mikrofon auf jeden Fall nehmen, sonst ist es, glaube ich, zumindest hinten nicht verständlich.
Geht. Hi. Geiler Vortrag, vielen Dank. Worauf Sie nicht eingegangen sind, und das hat mich sehr brennend eigentlich auch von Anfang an interessiert, wie haben Sie Ihre Familie überzeugt gebracht, diese Richtung einzuschlagen? Gab es da irgendeinen Auslöser? Gab es irgendwie die Überlegung, das muss sein, klar, um sich abzugrenzen vom Markt, aber war das der einzige Auslöser?
Meine Familie, also in dem Fall mein Vater.
Die Unternehmensführung, ja, der Vater.
Ja, wie eigentlich? Mein Vater ist durch Unternehmer durch und durch. Er ist par excellence der Pionierunternehmer. Und das Motto, glaube ich, also schreibe ich ihm jetzt einfach mal zu, es geht nicht, gibt's nicht. Und das ist eine unternehmerische Herausforderung, diesen Weg zu gehen und damit attraktiv. Also so ein bisschen, wir müssen ihn selbst befragen, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall, weil es einfach eine Herausforderung ist, ein anderer Weg ist und kein selbstverständlicher Weg. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und natürlich, ich habe den nicht erfunden, sondern es gab die Wurzeln schon viel länger bei VD. Wir haben quasi nur dann ab dem Zeitpunkt gesagt, wir machen das jetzt komplett konsequent.
Okay, danke.
Sie haben erzählt, dass Sie oder berichtet, dass Sie sehr viele Frauen als Mitarbeiterinnen haben und auch Halbtagskräfte und die sind dann Gott sei Dank öfter mal schwanger. Alles prima. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe ein bisschen Erfahrung im Umgang mit einer größeren Behörde im Bodenseekreis. Die hat auch einen hohen Frauenanteil. Wenn ich da mal ein Anliegen habe, dann ist die Ansprechpartnerin nachmittags nicht da. Wenn ich Glück habe, dann ist sie dann eben dienstags nicht da. Und wenn ich dann Pech habe, dann hat sie eine Vertretung 4 Wochen lang und die Kollegin traut sich nicht. Und also wie machen Sie das und wie empfinden das dann Ihre Partner und Ihre Kunden? Oder haben Sie das Problem nicht?
Also das Problem ist da, auf jeden Fall. Das ist das, was ich vorher ein bisschen schmunzelnd gesagt habe. Es ist verdammt anstrengend. Also wir haben jedes Jahr 35 bis 40 Leute, die bei uns in Elternzeit gehen. Also unsere ganzen Teams sind kontinuierlich in Bewegung. Und das, also daneben den laufenden Betrieb immer aufrechtzuerhalten, das ist echt verdammt schwierig. Und manchmal stoßen wir da echt an unsere Grenzen, wo ich mir denke, so, wie machen wir das jetzt doch? Uns werden immer mehr Schwangere. Was bei uns gut funktioniert, also es funktioniert nicht reibungslos. Also wir gegenüber den Kunden glaube ich schon, weil wir da große Teams sind und die können sich gut ausgleichen. Aber warum es bei uns ganz gut funktioniert, ist, dass wir schon viel Eigenverantwortung in den Teams auch haben und die Teams sich auch eigenverantwortlich organisieren. Also beispielsweise, ich habe 3 Mädels im Controlling-Team. Die eine war schwanger, wir haben Ersatz eingestellt, dann noch ein und dann ist sie, die andere schwanger geworden, die kommt jetzt wieder und jetzt wird die eine wieder schwanger und die geben sich nahtlos die Themen in die Hand, die sind selbst organisiert. Und das ist eigentlich der Idealfall, dass wenn gar nicht von oben die Verantwortung kommt, sondern wenn das Team sich selbst organisiert, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Weil dann einfach die Verantwortung gespürt wird und eben auch überlegt wird, wie können wir die Themen so verteilen, dass es nahtlos übergeht. Da mache ich eigentlich sehr gute Erfahrungen. Probleme an die Grenzen stoßen wir vor allem dann, wenn die Teams zu klein sind, um jemanden übergeben zu können. Genau, das ist eigentlich das Hauptthema. Ja.
Hier hinten.
ich bleibe beim Du, wir kennen uns ja schon lange, ja auch in dem Kreis hier, Antje, du hast im Vortrag am Beginn und aber auch ganz zum Schluss, letztendlich in den letzten Sätzen, darauf hingewiesen, dass eben die Branche ein starkes Wachstum hat und ihr letztendlich sogar ein überproportionales Wachstum hat. Ist das Wachstum jetzt für euch ein Ziel oder ist es sogar ein Muss? Und wie stellst du dazu, Wachstum auch jetzt genau in diesem Spannungsbogen zur Nachhaltigkeit zu bewerten?
Ja. Also die Branche hat kein starkes Wachstum, falls es so rüberkam. Die Branche hat, genau. Wir haben definitiv eine Wachstumsstrategie und zwar wohl überlegt. Also eigentlich müsste man ja sagen, als nachhaltiges Unternehmen, das reicht. Und man macht aus dem, was man hat. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns ganz bewusst für Wachstum entscheiden. Das eine ist, wir sind unglaublich komplex aufgestellt. Die Struktur war einfach schon da. Und um die effizient zu machen, fehlt Wachstum. Also brauchen wir noch weiteres Wachstum. Wir sind bei unseren Lieferanten, obwohl wir die jetzt über die Jahre immer stärker konzentriert haben, einfach um mehr Einfluss zu gewinnen, um starke Partner zu haben, sind wir trotzdem immer noch ein kleines Licht. Wir müssen um diesen Weg einfach weiter zu gehen, auch gewisse Machtpositionen oder Einflussnahme über Menge haben in den Produktionsfirmen. Momentan machen wir alles über gute Beziehungen und das ist ein ziemlich langwieriger Weg. Ich würde auch mal gerne einfach sagen, so mach das doch bitte, weil ich dich drum bitte. Und aber was der wichtigste Grund eigentlich ist, wir sind in der Outdoor-Branche und in dieser Outdoor-Branche ist in den letzten Jahrzehnten einfach ein riesen Konzentrationsprozess stattgefunden, sowohl auf Handels- als auch auf Markenseite. Das heißt, ich habe Kunden, die machen bei mir ziemlich viel Umsatz. Und der Konzentrationsprozess, der findet ja immer weiter statt und ich brauche ein Gleichgewicht. Wenn ich so abhängig bin von einzelnen Kunden umsatzmäßig, können die mich zu leicht umpusten. Ich muss in diesem Markt eine gewisse Stärke auch haben. Ja. Und noch eins, auch aus ökologischer Sicht, gerade im Bereich Textil ist es so, je mehr Menge ich mache, also desto ökologischer kann ich werden. Also weil ich dann eben Prozesse etablieren kann, die wirklich noch tiefer greifen. Ja.
Ich hätte auch eine Frage, und zwar bei der Pharmaindustrie sagt man ja, wenn Sie 10 Medikamente entwickeln, wird vielleicht eines oder zwei ein Erfolg am Markt. Sie haben vorher gesagt, dass die Auswahl Ihrer Materialien ein hochkomplexer Prozess ist, manchmal geht nicht. Können Sie sagen in etwa, wie viel Prozent dann wirklich zum Erfolg führen und wie viele Fehlschüsse sind? So Größenordnung.
Also bei den Materialien ist es so, ganz viel wird angeboten von Materiallieferanten. Da kann ich einfach zugreifen und das mit denen weiterentwickeln. Aber dann gibt es natürlich so Forschungen von uns, die gehen dann in Milchfasern rein und in Renitiusöl und in Bananenstauden und so weiter. Da sind wir am Arbeiten. Jetzt sage ich Ihnen in 5 Jahren, wie viel davon funktioniert haben. Ja, also das ist dann einfach echt Trial and Error und richtig Innovationsarbeit mit externen Partnern.
Wir hatten vor kurzem den Professor, wie hieß er, aus Bayreuth, glaube ich, der sich mit Spinnenseide beschäftigt. Genau. Ist das für Sie ein großes Thema?
Also momentan noch nicht, aber das haben wir auch einen Fokus drauf.
Okay. Ja.
Eine Frage noch, Frau Drewitz. Sie haben gesagt, dass Sie eine ganze Zeit gebraucht haben und angefangen haben, Ihre Kunden und Ihre Händler vor allen Dingen Sie belächelt. Wie haben Sie es geschafft, Sie zu überzeugen? Und zum Zweiten, wie lange hat es gedauert, bis der Durchbruch da war am Markt? Wie lange brauchten Sie, bis Sie Ihre Nachhaltigkeit als Alleinstellungsmerkmal, auch als Grund, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten, nicht mit Wettbewerbern, bis Sie das am Markt durchgebracht haben?
Also ich würde sagen, intern bei den Mitarbeitern 2 Jahre etwa. Da haben sich erste Erfolge gezeigt, da wurde bewusst, dass wir das ernst meinen, dass wir da auch Geld investieren, Geld in die Hand nehmen, dass wir da auch einen Plan haben. Das hat so 2 Jahre gedauert. Dann habe ich das Gefühl gehabt, so, boah, der Rücken ist uns gestärkt intern. Und bei den nach extern hat uns natürlich ganz viel in die Karten gespielt, dass die Outdoor-Branche in den letzten 5 Jahren unglaublich unter Beschuss stand von allen möglichen öffentlichen Organisationen. Ob das von Greenpeace ist, von der Clean Clothes Campaign über Sozialstandards, über PETA, über 4 Pfoten, alle schießen da auf die Outdoor-Branche. Und jedes Mal wird ein Problem ins Bewusstsein gerückt und jedes Mal wird der Händler natürlich von Kunden auch aufmerksam gemacht darauf und fragt nach und sucht dann auch nach Lösungen und interessiert sich dafür. Also diese steigende Bewusstwerdung bei den Konsumenten für das ist ganz großer Trend einfach, also viel mehr Konsumenten möchten mehr Verantwortung übernehmen und interessieren sich dafür. Und zweitens eben der Fokus von der Öffentlichkeit auf den Bereich Outdoor, der hat uns, ich würde sagen, dann im 3., 4. Jahr dann Erfolg beschert durch die Ausrichtung. Ja.
Okay, vielen Dank.
Hier vorne.
erstmal vielen Dank für den wirklich spannenden und erfrischenden Vortrag. Und bei ein Drittel Damen heute finde ich schade, dass sich bisher nur Männer gemeldet haben, muss ich sagen. Deshalb eine ganz konkrete Frage. Sie haben jetzt sehr viel erzählt, was Sie bisher geschafft haben, was Sie geleistet haben. Wirtschaftseffizientes Unternehmen und nachhaltigstes Unternehmen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wohin geht die Zukunft? Und man sieht ja auch an der jetzigen Outdoor-Messe, dass eben China auch ein ganz starker Partner wird und manchmal ja auch in der Wirtschaft neigt zu überholen und auch nicht gerade für Nachhaltigkeit in allen Fällen bekannt ist. Und deswegen würde mich einfach interessieren, wie Sie den Weg von VOD da in Zukunft sehen und wie stark Sie auch mit dem Ausland kooperieren in dieser Richtung.
Wir sind jetzt schon in 60 Ländern aktiv, zwar mit Fokus, also beziehungsweise überwiegend in Deutschland, aber wir sind in 60 Ländern aufgestellt, unter anderem auch in China seit vielen, vielen Jahren. Also wir vertreiben VOD seit, glaube ich, 20 Jahren in China und seit 10 Jahren etwa mit externen Partner, weil wir als mittelständisches Unternehmen gar nicht die Kraft haben, den Markt in China aufzurollen. Wir haben das große Glück, eine chinesische Marke, Kailash heißt sie, die vertreibt VOD und vertritt die gleichen Werte wie wir und hat damit einfach auch einen guten Grund, gute Basis mit uns, das zu entwickeln. Ja, was habe ich jetzt noch verpasst?
Die Frage war auch einfach, Sie haben jetzt ja wirklich
was für Ziele anstehen.
Genau, welche nächsten Ziele Sie anstreben.
Ja. Also großes Ziel für uns ist Internationalisierung. Also wie gesagt, 60% Deutschland, das auszurollen, ist für uns ein großes Ziel für die nächsten Jahre. Die ganze Mannschaft bei uns, die ja doch eben sehr stark intern auf deutschen Markt ausgerichtet ist, viel stärker in den Prozessen, Denkweisen, Materialien und so weiter, Unterstützung auf das Ausland zu trimmen, das ist schon eine große Aufgabe für uns. Und dann dieses große Ziel, die ganze Supply Chain fair, transparent, sozial zu machen, eben gerade mit dem Projekt, das ich geschildert habe, und da immer tiefer zu gehen und auch die anderen mitzunehmen, das sind so zwei große Themen für uns, die uns bewegen.
Dankeschön.
Hier gibt es noch eine Frage.
Gordian Klei aus Langenargen. Erstmal Gratulation, wirklich große Klasse der Vortrag. Darf ich auch nochmal so sagen, bevor ich jetzt eine ganz kleine Kritik hier einbringe. Aber nicht so richtig ernsthaft. Ich habe etwas geschmunzelt, als Sie über den Schiffsverkehr gesprochen haben, dass der so nachhaltig ist. Stimmt ja auch, aber ich nehme mal an, dass das Schiff aus China oder Vietnam nicht bis hier in den Bodensee fährt, sondern wahrscheinlich in Hamburg oder Rotterdam entladen wird. Und dann nehme ich an, dass da auf der Ware ungefähr ähnlich viele Kilometer mit dem LKW oder mit der Bahn drauf sind, bis wir es hier in Friedrichshafen im Laden kaufen können, wie wenn es ein Produktionsstandort zum Beispiel auf der Alp wäre. Und so komme ich zu dem Gedanken, und es wäre ja auch noch so eine Überlegung in Sachen Nachhaltigkeit, ob es nicht vielleicht auch dieses Thema bei uns produziert. Es gibt ja, glaube ich, einen relativ bekannten Menschen, der mit dem Hubschrauber in die Schwäbische Zeitung fliegt, um dort ein Interview zu geben. Wie ich gelesen habe, auf Seite 3 einer Ausgabe vor etwa einem Jahr.
Der König von Bulatin.
Ich glaube, der war es. Meine Kernfrage ist, ist es wirtschaftlich in dem Business zwingend notwendig, in Vietnam zu produzieren? Oder hätte man auch mit einem gewissen Weitblick eine Chance, auf der Alp zu produzieren?
Also wir, wo fange ich an? Wir haben ja eine eigene Produktionsstelle noch, also 5% machen wir bei uns. Etwa 7-8% machen wir in Deutschland, 15% in Europa oder 15-20% in Europa und 80% im Ausland, in Asien. Hätte ich die freie Wahl, würde ich gerne alles direkt vor der Haustür machen. Nicht nur aus ökologischen Gründen. Ah ja, ganz kurz noch, ein Schlenker noch. Das war ja nur ein Ausschnitt. Das stimmt, das haben Sie total recht. Die Klimabilanz erhöht sich über die Verkehrswege. Wenn ich aber in Europa produziere, da wo ich produzieren kann, bin ich in Rumänien oder Bulgarien oder so und da habe ich noch viel, 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 viel mehr LKW. Das heißt, wir haben es wirklich ausgerechnet bis auf die letzte Nanosekunde und Asien ist mit dem Schiffsweg, wenn nicht gleichwertig, dann besser. Ich würde gerne hier produzieren. Ich würde gerne 100% hier produzieren. Warum? Wenn die Bedingungen gleich wären. Weil der Aufwand, die sozialen, ökologischen, chemikalischen Bedingungen zu kontrollieren, zu organisieren, ist riesig. Der Aufwand ist groß. Plus das Risiko für uns ist immens. Wir bestellen unsere Ware in Millionenhöhe 2 Monate, bevor wir überhaupt einen Indikator dafür haben, wie viel unsere Händler denn überhaupt gedenken, in der Vororder abzunehmen. Und selbst wenn wir die Vororder haben, wissen wir noch gar nicht, was sie dann ein halbes Jahr später tatsächlich kaufen werden. Das heißt, für uns ist dieses ganze Asiengeschäft erstmal ein großer Liquiditätsthema, Risikothema, schwer zu kontrollieren. Ich meine, wir haben jetzt gute Mechanismen, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Warum produzieren wir trotzdem da? Also deshalb, vielleicht noch deshalb, schauen wir, alles, was wir produzieren können, hier auch herzuholen. Also wir produzieren unsere ganzen Trikots in Italien, wir produzieren alles, was Baumwolle ist in der Türkei, wir produzieren alles, was wir können in Europa, einfach weil es für uns viel, viel mehr Sinn macht, nicht nur aus ökologischer Sicht. Für den Rest gibt es nur in Asien Produktionsstätten. Das ist einfach so. Der gesamte Textilzirkus ist vor mehr als 20 Jahren nach Asien mit den Maschinen, mit den Materialien, mit dem ganzen Know-how, mit den Produktionsstätten. Ich kann keine Regenbekleidung in Europa fertigen und schon gar nicht in Deutschland.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, oder gibt es noch? Hier, ja. Entschuldigung.
Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist die, Sie haben jetzt ja eine Branche, Outdoor ist ein bisschen exklusiv, das heißt, da zahlt man auch gern Geld dafür. Inwiefern ist dieses Modell übertragbar auf andere Branchen, in Ansätzen vielleicht? Und was soll jetzt eine größere Firma machen, eine AG oder sowas? Die haben ja ganz andere Themen. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage wäre noch jetzt auf die Schulen bezogen. Da ist ja ein neuer Bildungsplan. Da gibt es eine Leitperspektive Bildung, nachhaltige Entwicklung. Sehen Sie da auch Chancen, wie man diese Gedanken auch in die Schulen bringen könnte? Oder haben Sie auch sogar vielleicht Kooperationen mit Schulen? Danke.
Ich muss mich konzentrieren, weil das war die erste Frage.
Als erste war, ob es übertragbar ist auf andere Branchen.
Auch große Firmen, Konzerne.
Also wir sind in der Outdoor-Branche und ja, das Klientel hat ein gewisses Bewusstsein, das hat aber keine Aussage darüber, dass sie bereit sind, mehr dafür zu zahlen. Gemäß Studien, und die können wir bestätigen aus eigener Erfahrung, ist der Kunde bereit, 5% mehr zu zahlen. Das deckt bei weitem nicht unsere direkten Kosten. In dem gesamten Geschäftsmodell, in der gesamten umfassenden, mit den ganzen positiven Feedbacks, die wir da kriegen, passt das alles. Aber den Preis darüber hole ich nicht raus. Deshalb denke ich, ist auch so wichtig, dass man es konsequent durchzieht. Und ja, was sollte AEG machen? Aus meiner Sicht ist es einfach eine Verantwortungsfrage. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema Bildung. Ich finde das enorm wichtig, dass eben ethisches Wirtschaften oder so kein Randfach ist, kein Orchideenfach, was man sich dazu wählen kann, sondern dass es einfach schlicht in die BWL reinkommt. Und dass das Verständnis ist von Wirtschaften, dass das von klein auf in die Köpfe kommt. Dass es einen Warenpreis gibt und dieser wahre Preis besteht aus vielen Komponenten und ich muss mir bitte alles angucken und danach ein Unternehmen bewerten. Ja. Und wir haben keine Kooperation mit der Schule, aber wir arbeiten direkt mit der Nationalen Plattform für nachhaltige Bildung zusammen.
Vielen Dank.
Hier hinten noch eine Frage, dann würde ich sagen, dann...
Ja, das kommt ganz drauf an.
Also das hat natürlich mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich habe mich mal gefragt und ich glaube, das gefunden zu haben, wo der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich herkommt. Und da habe ich also festgestellt, dass das aus dem Erzgebirge kommt, aus der Zeit, als man dort Silberbergbau betrieben hat. Und die Bergleute dort, ich komme auch aus der Gegend, die haben sich gesagt, wir dürfen nur so viel Holz verbauen in den Stollen unserer Erzgruben, wie wir an Holz draußen auch wieder anbauen und gewinnen können. Und auf die Art habe ich richtig verstanden, was Nachhaltigkeit eigentlich ist und das hat mich seitdem fasziniert. Auch in meinem privaten Leben. Ich fahre also nur noch elektrisch und als Stromtarif habe ich natürlich Strom, der aus Wasserkraft produziert wird und so weiter und so weiter. Wie machen Sie das? Mit welchem Auto sind Sie hierher gekommen? Wie heizen Sie zu Hause?
Also ich bin mit einem Auto aus unserem Fuhrpark hergekommen und zwar VW Blue Motion. Wir sind natürlich durch den VW-Skandal jetzt erstmal ein bisschen desillusioniert, haben uns aber noch nicht entschlossen zu wechseln. Deshalb ein VW-Auto, ein VW-Bus, weil ich 4 Kinder habe. Sonst hätte ich sicher ein kleineres Auto. Sonst fahre ich gerne Fahrrad. Es ist schon wirklich so, dass das ganz automatisch einem mit was selbst macht, selbst mit einem was macht. Ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern ganz vielen Mitarbeitern. Wir beschäftigen uns wirklich täglich mit ganz vielen Themen rund um die Nachhaltigkeit und das nimmt Einfluss aufs Privatleben. Man kann sich gar nicht davor schützen. Und das macht auch Spaß. Also von daher gibt es bei uns auch nur Bio-Essen und nur Ökostrom. Aber bestimmt nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen meiner Kollegen auch.